Wir beten. Und das wollen wir auch mit unseren Worten tun, was wir mit dem Lied versuchten auszudrücken, dich zu preisen und dich zu loben, unseren Gott, den wir in Jesus Christus, unseren Vater, nennen. Und wollen dir ganz, ganz herzlich danken für diesen Tag, jetzt auch für die Stunden, die vor uns liegen. Du weißt ja, wir haben uns darauf gefreut, nochmal ganz intensiv nachzudenken über ein Stück der Bibel. Und wir wollen dich bitten, dass du deinen Segen dazu gibst. Wir wollen dich bitten, dass ein Heiliger Geist unter uns wirksam ist, wenn wir hier zusammen sind. Wir wollen dich bitten, dass du deinen Segen drauflegst und dass wir reich beschenkt wieder unseren Weg weitergehen können. Du hast es so oft schon hingekriegt, uns durch dein Wort zu begegnen. Du bist der, der ein Meister darin ist, dieses Wort hineinzutransportieren in unser Leben. Und wir bitten dich, tu es auch in den vor uns liegenden Stunden. Wir geben dir die Ehre und den Lobpreis. Amen. Amen. Ja, ganz herzlich willkommen in unserer Mitte, Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein. Wir freuen uns sehr, dass du wieder einmal hier bist in unserer Mitte. Ich denke, viele von Ihnen kennen ihn durch Vorträge, kennen ihn durch Bücher. Und die wenigen werden heute Nachmittag kennen und schätzen lernen. Wir freuen uns sehr, dass wir so einen Tag im Jahr von dir kriegen für unser Haus und Werk, genießen das. Und wir haben ja an diesem Tag unser Sommerbibelseminar, versuchen immer so ein ganz klein wenig in der Planung die großen 5 Disziplinen der Theologie ein bisschen anzureißen, haben den Daniel, damit war das AT abgedeckt, hatten die Kirchengeschichte zumindest gestreift mit einem Vortrag von Manfred Mössinger, hatten uns die praktische Theologie vorgenommen, wenn es ums Leid geht, waren ein wenig der Systematik, als es um die Engel geht. Was blieb übrig? Dein Revier, das Neue Testament. Und damit haben wir also genau da, wo auch hingehört, auch an der Universität in Tübingen, nämlich in die neutestamentliche Fakultät und dort eben da in dieser Weise seinen Lehrstuhl dort hat. Wir haben schon vor 2, 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wann der Römerbrief im Überblick da war, es genossen, so eine Perspektive für den Römerbrief zu bekommen von ihm. Und wir haben gedacht, wir müssen da nochmal so ein bisschen den Fokus ein bisschen schärfer stellen und haben aus den ganz vielen großen, wunderbaren Kapiteln des Römerbriefes heute Nachmittag wiederum oder der Abend 4 besonders herausgegriffen, um die es dann im Schwerpunkt gehen soll. Ein ganz herzliches Willkommen, freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben es so vereinbart, dass wir immer den Vortrag haben werden und dann eine Chance zu einer Aussprache. Wir werden eine ganz bewusste Pause machen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Das ist also nicht nur so eine Attrappe, sondern mindestens versuchen, da so ja, eine halbe Stunde hinzukriegen, damit das Ganze sich auch sacken kann und nicht gleich wieder weggepustet wird. Und so also diese Stunden, die wir miteinander haben, auch intensiv erleben. Eine ganze Reihe Bücher sind ja von Professor Eckstein inzwischen entstanden. Im Lauf der nächsten Stunden werden wir auf einzelne auch hinweisen. Wenn Sie rausgehen aus dem kleinen Saal, gleich linke Hand da an dem Büchertisch, da finden Sie dann auch die entsprechenden Bücher, die vorgestellt werden und viele andere auch. Es ist so, dass dann auch unsere Buchhändlerin zur zweiten Veranstaltung, also gegen 16:30, auch selbst da sein wird. Dann können Sie auch, wenn Sie noch Rückfragen haben, auch selbst unsere Buchhändlerin, die Frau Becker, dann noch erreichen und Ihre Fragen loswerden. So, dann bin ich mit meiner Einleitung durch und ich darf das Wort an dich geben. Erster Vortragsteil, Professor Eckstein. Vielen Dank.
Ich danke. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, hier zu sein wieder. Und das Wetter macht ja auch mit, dass nicht die Gefahr besteht, dass ihr wie meine Studenten die letzten Wochen wie die Fliegen umfallt, sondern noch frisch seid, etwas von Regen und Abkühlung. Römer 5 bis 8, diese Kapitel wollen wir heute Nachmittag, heute Abend näher betrachten und haben damit nicht nur einen sehr anspruchsvollen, sondern besonders schönen Text im Neuen Testament uns ausgesucht. Der Römerbrief ist deshalb etwas Besonderes, weil ihn Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, die er nicht gegründet hat und die er insofern nicht kannte. Worin liegt da der Vorteil? Nun, wenn man den Korintherbrief nimmt, da spielt er immer an auf irgendetwas, was sie miteinander gesprochen haben, auf irgendwelche Briefe, die er von ihnen bekommen hat, auf Gerüchte, die jemand überbracht hat. Und weil wir weder die Briefe kennen, noch die Gerüchte kennen, noch die Personen kennen, können wir nicht so richtig sagen, was meint er jeweils. Da muss man immer umständlich von den Texten her die Probleme und Fragen der Korinther erst greifen können. Der Römerbrief ist ein Vorstellungsbrief. Und insofern erklärt Paulus alles, was wesentlich ist, um sich vorzustellen. Denn er möchte die römische Gemeinde gewinnen, dass sie ihn unterstützt bei seiner Spanien-Mission. Spanien klingt nicht nur gut, weil es nach Urlaub klingt, sondern Spanien war von Jerusalem aus das Ende der Erde. Und das Ende der Erde war für den Heidenapostel ein attraktives Ziel, denn das musste vom Evangelium erreicht werden, damit dem Wiederkommen Jesu nichts mehr im Wege stand. Also auf diesem Fernziel, das Ende der Erde zu erreichen, schreibt er den Brief und stellt sich vor. Nun ist es immer hilfreich, wenn jemand seine Briefe, was heute ja nicht mehr selbstverständlich ist, relativ formal korrekt schreibt. Dann kann man so halbwegs gucken, wer schreibt an wen und was ist Betreff und Inhalt und Anlass. Der Römerbrief macht es uns relativ leicht. Wer ihn schreibt, das steht oben drüber. Und im Gegensatz zu manchem anderen Brief im Neuen Testament sind wir auch an der Universität ganz einig, wenn ein Brief von Paulus geschrieben ist, dann ist es der Römerbrief, sodass wir hier keine Zeit verlieren müssen, irgendwas zu diskutieren. Die Adressaten sind auch relativ leicht zu greifen. Es sind verschiedene kleine Gemeinden, die sich dort verteilt auf Rom in Wohnungen getroffen haben, wie es für die Urgemeinde üblich war, denn man hatte ja noch keine Kathedralen und man wollte in Rom auch gar nicht als Gruppe auffallen, weil der römische Staat ein Auge hatte auf alles, was sich versammelte und immer guckte, ist das etwa bedrohlich, und kurz zuvor wurden alle Juden und Judenchristen gerade ausgewiesen aus Rom, weil es Streitigkeiten gab, vielleicht sogar wegen Christus, wie wir aus historischen Notizen erkennen können. Am wichtigsten ist deshalb für uns, dass wir einen kurzen Blick werfen auf die Zeile Betreff, das Briefthema. Römer 1, 16 und 17 erklärt uns auch den Titel für unsere verschiedenen Stunden heute. Hier haben wir das, was man auf Briefen unter Betreff schreibt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, denn es ist eine Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben, den Juden zunächst und auch dem Griechen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Auf die Gerechtigkeit Gottes, auf die gute Nachricht, das Evangelium, werden wir gleich zu unserem ersten Text in Römer 5 zu sprechen kommen. Eure Aufmerksamkeit möchte ich auf den Bibelvers lenken, den er hier gebraucht. Ein Zitat aus dem Propheten Habakuk, 2. Kapitel, Vers 4, der aus Glauben Gerechte wird leben. Dieses alttestamentliche Zitat nimmt Paulus quasi als Gliederungsüberschrift für seinen ganzen Römerbrief. Die beiden Hauptteile, die uns heute nicht zentral beschäftigen werden, nämlich 1,18 bis 3,20 und 3,21 bis 4,25, wie wir es hier sehr schön auf der Gliederung unter erstens und zweitens erkennen, diese beiden Hauptabschnitte, die wir heute nicht zentral bearbeiten, die handeln von der ersten Hälfte des Prophetenzitates, der aus Glauben Gerechte. Der aus Glauben Gerechte. Die Frage, wie einer aus Glauben gerecht wird, wie er überhaupt gerecht wird, das ist Thema der beiden ersten Hauptteile. Und man kann das, wenn man eine Konkordanz nimmt und mit Filzstift seinen Römerbrief einmal liest, auch sehr schön sprachlich erkennen. Ich habe es unter der Überschrift zweitens, 3,21 folgende, auch in der Klammer festgehalten. In den ersten beiden Teilen, vor allen Dingen dann in der positiven Darstellung 3,21, spielt das Stichwort der Glaube oder das Glauben eine ganz zentrale Rolle. Immer wieder spricht Paulus von der Bedeutung des Glaubens. Während der Begriff des Lebens hier noch nicht zentral im Mittelpunkt steht, es läuft alles auf Leben hinaus, aber Thema ist die Rechtfertigung aus Glauben. Schauen wir nun auf unsere Kapitel, die wir uns heute vornehmen. Dann können wir sehr schön sehen unter drittens Römer 5, Vers 1 bis 8, 39, die Glaubensgerechtigkeit als Leben durch Christus, als Sein im Geist, in Hoffnung und in Freiheit für Gott. Eine Überschrift, die furchtbar viel enthält, aber wir haben ja auch drei Veranstaltungen, um alle Stichworte abzuarbeiten und am Schluss auch etwas damit gedanklich zu verbinden. Was wir aber gleich lesen können, ist hier wiederum die Klammer mit dem Stichwort. Hier kommt das Leben im Sinne von Substantiv, das Leben und Leben als Tätigkeitswort, als Verb 24 Mal vor, während der Glaube noch dreimal erwähnt wird. So können wir also sagen, der Römerbrief ist gegliedert entlang dem Habakuk-Zitat. Der aus Glauben Gerechte ist das erste große Thema. Und ich werde es zusammenfassen natürlich gleich, wenn wir zu unserem Text kommen. Aber das werden wir nicht heute zentral behandeln. Er wird leben, die Lebensverheißung. Das ist das Thema unseres heutigen Tages, das Thema der Kapitel 5 bis 8. Was bedeutet es, dass der aus Glauben Gerechte leben soll? Was heißt das für die Gegenwart? Wie äußert sich das gegenwärtig? Was heißt das für die Zukunft? Und wie wird sich dieses Leben zukünftig äußern? Der aus Glauben Gerechte wird leben. Wenn wir den ersten Text nun uns vor Augen stellen, Römer 5, 1 bis 11, dann erkennen wir gleich, dass hier ein neuer Abschnitt beginnt. Ich lade euch ein, Römer 5, 1 bis 11 in euren Bibeln mit zu betrachten. Haben viele von euch Lutherbibel, ist das richtig? Bunt gemischt. Ich lese mal nach Luther vor und umso reicher unsere Varianten sind, umso besser ist es. Römer 5, 1 bis 11. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns als Gottlose gestorben. Nun stirbt ja kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorngericht, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Eine Fülle von Aussagen, beginnend eigentlich mit einer Zusammenfassung, die uns überraschen muss. Quasi als Nebensatz steigt der Apostel ein und sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Das sagt einer, der als Jude geboren wurde und der als Pharisäer engagiert gelebt, verkündigt hat, ja sogar die Gemeinde verfolgt hat in seiner Leidenschaft für das Gesetz. Was heißt das? Wir sind gerecht geworden. Nun, für einen Juden ist die Rede von der Rechtfertigung, von dem gerecht erwiesen werden, eigentlich eine Aussage, die man überhaupt noch nicht gegenwärtig machen kann. Wann erwartet ein Jude, wann erwarten wir alle vom Alten Testament her den Augenblick der Rechtfertigung? Nun, am jüngsten Tag, wenn Gott alle Menschen vor sich zitiert und alle Menschen ihres gelebten Lebens überführt. Vor Damaskus hat Paulus erwartet, dass er dann vor Gott gerufen wird und dann wird sein ganzes Leben dargelegt. Wir kennen ja die Rede von den Büchern, in die alles aufgeschrieben ist, quasi Buch geführt von jedem Tag und jeder Stunde. Und dann schaut Gott auf das Leben und sagt, es reicht, es war gerecht. Oder er sagt, es reicht nicht, du bist nicht gerecht. Die Kühnheit von Römer 5, Vers 1 kann man gar nicht übertreiben. Wie kommt ein Christ dazu zu sagen, ich habe das Ergebnis des jüngsten Tages schon mitgeteilt bekommen? Wenn ich das mit meinen Studenten verhandle, dann habe ich immer einen Vergleich, da fangen sie immer das Strahlen an. Dass ich ihnen nämlich sage, wenn ihr in einem halben Jahr Examen macht und habt jetzt so richtig Stress und Bauchweh, wie das Ergebnis wohl sein wird, wie wäre es denn, wenn jemand euch heute sagen könnte, du hast dein Examen schon bestanden. Noch keine Klausur geschrieben, noch keine Zulassungsarbeit, noch keine mündliche Prüfung, aber das Ergebnis steht schon fest und das ist ein Ergebnis, mit dem du nur zu gut leben kannst. Da strahlen die Studenten immer und man muss aufpassen, dass man ihre Fantasie wieder einfängt und sie zurück auf den Text bringt, weil das ein schönes Märchen ist. Die Vorstellung, das Endergebnis schon vor der Prüfung mitgeteilt zu bekommen. Aber so fernliegend ist es gar nicht, was dieser Vergleich uns deutlich macht. Denn das ist genau das Evangelium, die gute Nachricht. Das Evangelium von Jesus Christus teilt uns unser Endergebnis mit. Das Evangelium teilt uns mit, was Gott uns am jüngsten Tag definitiv endgültig mitteilt. Du bist gerecht. Soll das dann heißen, dass im Unterschied zu dem Pharisäer Saulus, der Christ und Apostel Paulus noch ein bisschen nachgelegt hat mit seiner Gerechtigkeit und sein gelebtes Leben noch mal einen neuen Drive bekam und er die Zuversicht hat, ich bin gewiss, am jüngsten Tag schaut Christus mein Leben an und sagt, Neid erblasst, muss ich zugeben, du bist absolut und vollkommen, du hast nie einen Fehler gemacht, alles, was du tatest, war perfekt. Nun, das ist auch bei allem Selbstbewusstsein des Paulus nicht der Clou. Warum? Er redet bei Gerechtigkeit von etwas ganz anderem. Wir verstehen unter Gerechtigkeit die Gerechtigkeit, wenn ich bei meinem Beispiel anfange, eines Prüfers, der die Leistung gerecht, auch im Verhältnis zu anderen Leistungen, beurteilt. Die Gerechtigkeit eines Richters, der einen Schuldigen sieht, ihn erkennt, überführt und sagt, du bist schuldig. Und wenn einer zu Unrecht angeklagt ist, ihm sagt, du bist frei, du bist unschuldig, du bekommst Wiedergutmachung. Also, wir verstehen unter Gerechtigkeit ein gerechtes Urteilen aufgrund des gelebten Lebens. Ein Richter ist dann gerecht, wenn er den Schuldigen verurteilt und den Unschuldigen freispricht. Das heißt also eine verteilende Gerechtigkeit. Das ist unser juristisches, unser gerichtliches, auch unser Prüfungsvorverständnis. Gerecht erweise ich mich als Richter, indem ich dem Schuldigen auch schuldig spreche und den Unschuldigen freispreche. Einem Einserkandidaten eine Eins gebe und einem Viererkandidaten eben eine Vier. Nicht weniger und nicht mehr. Paulus hat in Damaskus erkannt, dass wenn man Gott so sieht als einen Richter, der uns gegenübertritt und uns nur nach dem beurteilt, was wir selber haben, leisten und mitbringen, dass wir dann das Endergebnis vom jüngsten Tag schon kennen. Der erste Hauptteil des Römerbriefes, den wir heute nicht ausführlich lesen, aber er lässt sich mit Hilfe der Gliederung, glaube ich, relativ übersichtlich dann auch in den Tag einordnen. 1,18 bis 3,20. Da hat Paulus noch einmal seine jüdischen Freunde eben bei ihrem Vorverständnis behaftet und hat gesagt, was ist unsere Vorstellung, dass Gott uns richtet nach unserem gelebten Leben? Und diese Vorstellung hat Paulus gar nicht aufgegeben. Ja, es stimmt, Gott wird uns beurteilen nach unserem gelebten Leben. Aber Paulus sagt als Apostel, ich kenne schon das Endergebnis. Für mich, für dich und für alle Menschen. Und er macht das noch relativ raffiniert, denn er fängt mit den Heiden an. Und in 1,18 folgende schimpft er, so wie er es als Pharisäer immer tat, über die Welt da draußen. Das kennt ihr auch von Bibelstunden, nicht? Wenn der Wind draußen pfeift und die Fensterläden schlagen, dann erbauen wir uns gegenseitig, indem wir sagen, wie dunkel ist die Welt, wie problematisch und ungerecht und wie gerecht und heil sind wir, die wir hier im Warmen sitzen und Loblieder singen und uns ganz wohlfühlen mit unserem Gott. Das ist so eine Art, wie wir als Menschen uns das Leben einfach machen, Identität bestimmen durch Definition, durch Ausgrenzung. Und je mehr wir nicht da sind, wo wir sein sollten, desto mehr verlagern wir uns drauf, über andere zu schimpfen. Wenn ich schon nach Hause kam und meiner Mutter als Schüler damals sagte, mein Freund hat eine 6 in der Arbeit geschrieben, dann wusste meine Mutter immer schon, was es geschlagen hatte. Dann hatte ich nämlich eine 5 geschrieben. Nicht? Also immer wenn es bei uns nicht stimmt, brauchen wir einen anderen, bei dem es noch schlimmer ist. Und dann ist es bei uns schon gar nicht mehr ganz so schlimm. So steigt er in Kapitel 1 ein. Und seine jüdischen und judenchristlichen Leser meinen, hier schimpft er über die Heiden. Mit Kapitel 2, Vers 1 aber kommt er auf die direkte Ansprache. Da spricht er zu einem Du, nämlich zu einem Du, das so schnell und flott dabei ist, andere zu verurteilen. Und sagt ihm, du tust dasselbe, was dich bei anderen stört. Man könnte fast sagen, dass Gott am jüngsten Tag gar nicht die Sinai-Torah, das Gesetz des Mose, nehmen müsste. Er müsste vielleicht noch nicht einmal das Neue Testament nehmen, um uns alle dran zu kriegen. Sondern nach Römer 2, 1 folgende, müsste er nur unsere eigenen Maßstäbe nehmen, die wir an andere Menschen anlegen. Und dann hat es den Nachteil, wir können uns nicht rausschummeln und sagen, an dem Tag habe ich im Religionsunterricht gefehlt, weil nämlich das, was wir selbst als Maßstab haben, haben wir tausendfach bewährt. Das, was uns an anderen stört, was wir an ihnen verurteilen, das sagt Paulus in Römer 2, 1 folgende, ihr tut doch das Gleiche, was ihr bei anderen richtet. Was ist das Endergebnis, das ihr jetzt schon kennt, vorwegnehmend, als wäre er beim jüngsten Tag in Damaskus schon dabei gewesen? Nun Römer 3, Vers 9, Römer 3, 19 und 20 und Römer 3, Vers 23 zum Aufschreiben, ich wiederhole es, Römer 3, Vers 9, 19 und 20 und 23. 3, 9, 3, 19 und 20, 3, 23. Alle Menschen sind unter der Sünde. Unter der Sünde, das heißt unter der Herrschaft, unter dem Bestimmtsein der Sünde. Alle Menschen sind unter Gottes Anklage. Alle Menschen haben das Ziel Gottes verfehlt. Sie haben gesündigt. Wie kommt Paulus nun darauf, nachdem er doch als Pharisäer sagte, ich bin gerecht, ich kann vor meinem Gott bestehen, so wie ich lebe, plötzlich die Welt und sich selbst so nüchtern einzuschätzen? Nun, unser Urteil über uns selbst hängt natürlich von den Maßstäben ab, die wir an uns anlegen. Dass ich als Rollstuhlfahrer die Geschwindigkeitsbeschränkung in der Fußgängerzone nicht übertrete, das ist ganz klar. Aber wie ist es mit mir als Autofahrer? Dass wir vielleicht noch keinen mutwillig totgeschlagen haben, das ist schon ganz richtig. Also sind wir nicht Mörder im wörtlichen Sinne, aber sind wir deshalb schon vollkommen? Es ist immer eine Frage der Maßstäbe, die wir an uns anlegen. Und das ist letztlich das, was Paulus in Damaskus erkannte. Was will Gott von mir? Das hat er erst wirklich in Damaskus verstanden. Obwohl er es schon seit seiner Kindheit auswendig heruntersagen konnte und als Jude mehrfach täglich gebetet hat im Schema Israel, im Höre Israel, Gott ist einer. Und was will dieser eine, den wir bekennen? Dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Vernunft, mit aller unserer Kraft. Die Beziehung, die Gott mit uns will, ist eine Beziehung absoluter Liebe, absoluten Vertrauens, absoluter Offenheit. Nicht Taten will er, sondern Beziehung. Und damit sind wir im Herzen auch des Evangeliums und des Römerbriefes. Alles, was Paulus über den Glauben, über das Evangelium sagt, alles das lässt sich nur verstehen, wenn wir verstehen, er erkennt Gott als einen, der Beziehung will, der Gemeinschaft will und dem alles daran liegt, Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Was ist Gerechtigkeit? Nun, der Saulus vor Damaskus hätte gesagt, wenn ich nach Gottes Geboten lebe und handle und rede und denke. Nein, Gerechtigkeit ist mehr. Gerechtigkeit ist das der Gottesbeziehung entsprechende Verhalten. Gerecht bin ich im Alten Testament, gerecht bin ich als Jüdin und Jude, nie an sich, wie wir als Deutsche sagen würden, ich habe eine weiße Weste. Nicht? Gerechtigkeit ist etwas, was ich vom Spiegel bei mir sehen kann, wenn es denn so ist, dass wir noch ein weißes Hemd am Nachmittag haben. Nicht? Das heißt, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin gerecht. Alttestamentlich, biblisch, neutestamentlich ist die Frage nach der Gerechtigkeit immer eine Frage der Beziehung. Wenn ein Jude sagt, ich bin gerecht, kann der andere zurückfragen, wem gegenüber? In welcher Beziehung, in welchem Wir bist du richtig? Lebst du im Wir? Lebst du in der Beziehung? Wenn ich die Aussage des Höre Israel aus 5. Mose 6, 4 folgende, wenn ich die als Maßstab nehme, dann verstehe ich sofort, warum Paulus zu gar keinem anderen Ergebnis kommen kann, wie wir am jüngsten Tag dastehen. Denn wer von uns will am jüngsten Tag seinem Herrn entgegentreten und sagen, ich habe dich von der Geburt an, die Nabelschnur war noch nicht abgetrennt, bis hin zu meiner Beerdigung von morgens bis abends von Herzen geliebt und habe dich nie vergessen. Taten kann man tun, Gesetze kann man erfüllen. Aber kann man Liebe immer vollkommen leben? Kann man sich der Liebe der eigenen rühmen? Das passt ja schon gar nicht zur Liebe. Gerechtigkeit ist das richtige Leben in der Beziehung. Und deshalb ist die Aussage des Evangeliums, dass wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Warum? Nun, weil Glaube wiederum nichts ist, was der Mensch von sich aus tut und leistet, wie wir es gerne verstehen. Wir müssen uns nicht beschneiden lassen, wir halten nicht das Ritualgesetz, wir halten nicht den Sabbat, aber wir haben auch eine Leistung, so sagen wir gerne, und das ist unser Glaube. Nicht die Katholiken müssen gute Taten tun, wir müssen keine guten Taten tun, bei uns reicht es, dass wir glauben. Und wir haben den Eindruck, Glauben sei nun das, was man von sich aus tun muss. Und gelegentlich habe ich in der Seelsorge, aber auch im Unterricht oder in der Verkündigung mit Menschen zu tun, die das in den falschen Hals bekommen haben und die dann sich zurücksehnen nach der Gesetzlichkeit und sagen, also müsste ich nur Gebote tun. Das kann man zähneknirschend und mit hassenden Gedanken machen. Aber wie glaubt man oder wie liebt man, wie macht man das? Nicht, jetzt sind wir mal ganz verzwungen freiwillig. Nicht? Wie macht man das denn? Das geht doch gar nicht. Man kann sich doch nicht zur Freiwilligkeit und zur Spontanität zwingen. Nein, Glaube ist etwas anderes. Glauben bedeutet, dass ich erkenne, dass es Gott um mich geht und nicht meine Werke. Glaube bedeutet, dass ich erkenne, dass ich gar nicht vor Gott bestehen muss durch mein gelebtes Leben, sondern dass er sich schon längst zu mir gestellt hat. Glaube bedeutet, wie es Römer 3, Vers 24 so schön zum Ausdruck bringt, dass wir erstens alles geschenkweise erhalten, geschenkweise, und zweitens allein durch die Gnade Gottes. Ein bisschen unwohl ist uns, weil wir doch von Evangelisation und der Mission her so den Eindruck haben, wir bauen den Leuten eine Riesenbrücke, nicht? Die geht über einen großen Bach und sagen, Christus ist dir 9 Meter entgegengekommen. Das eine Meterle Glauben wirst du doch noch selber springen können. Andere denken größer von der Gnade und nehmen sich den Rhein als Vorbild, nicht? Und sagen, also Christus ist dir 900 Meter entgegengekommen mit seiner Brücke und da steht der Pfeiler, auf den du auflegen kannst. Die 100 Meterle wirst du doch noch springen können. Da haust dir dann böse das Kinn auf an der Säule, nicht? Weil 100 Meter ist schon eine Strecke, die man bewältigen muss. Andere, und ich glaube, auf der langen Steinbacher Höhe sind wir welche, die das haben, haben ein großes Verständnis von der Gnade. Und die sagen, die Sünde trennt uns von Gott wie Amerika von Westeuropa. Und Gott ist uns fast die ganze Strecke entgegengekommen. Die schlappen letzten 1000 Kilometer wirst du doch noch springen können. Ihr merkt, je größer man von der Gnade redet, desto schwerer wird es, den Glauben zum Gesetz und zum Werk zu machen. Je mehr ich nämlich sage, es kommt auf Beziehung an, je mehr ich sage, es kommt auf Liebe an, desto weniger kann ich es von mir aus bringen. Und das genau ist der Clou des Evangeliums. Daher hat das Evangelium seinen Namen, gute, erfreuliche Nachricht. Glaube ist etwas, was wir leben, richtig. Aber Glaube ist nicht etwas, was wir aus uns heraus und getrennt von Gott hervorbringen müssten. Ja, es stimmt, wir sollen, und das ist der Sinn von Evangelisation und Einladung zum Glauben, wir sollen Schritte auf Gott zumachen. Ein Missverständnis ist nur, wenn ich der armen Seele sage, den Schritt musst du schon ohne den Heiligen Geist machen, denn das ist jetzt deine Verantwortung. Was wäre ein zum Glauben kommen und ein Glauben, das ich aus mir selbst heraus in bester Absicht hervorbringe? Nun, jetzt erschreckt nicht, nach paulinischer Definition wäre ein solcher Glaube selber Sünde. Warum? Weil für Paulus Sünde Trennung von Gott ist. Sünde ist das Bemühen des Menschen, selbst so zu sein wie Gott. Und da müssen wir uns nun als Seelsorgerinnen und Seelsorger an die Nase fassen und fragen, haben wir nicht manchmal Menschen überfordert, indem wir gesagt haben, lass du dich von dir aus von Gott lieben, du musst selbst dich für Christus entscheiden, du musst selbst an ihn glauben. Nun ist das ja bei uns Menschen so, dass wir immer wie so eine Schwarzwalduhr mit Pendel in den Extremen sind. Die einen sagen immer, du musst von dir selber aus glauben. Die anderen finden sich besonders lutherisch, wenn sie sagen, das wird schon der liebe Gott alleine machen, nicht, und lass uns dann geschehen. Oder wenn man nicht lutherisch ist, dann ist man vielleicht charismatisch und sagt dann morgens, wenn der Heilige Geist will, soll er zur Arbeit gehen. Ich mache es nicht, ich bleibe liegen und drehe mich um. Nicht? Das heißt also, wir werden heute schon noch einige Gesprächsgänge brauchen, um das so richtig zu kapieren. Was heißt das nun eigentlich, dass der Glaube selbst Gnade ist? An dem Punkt können wir aber festhalten, wir sollen hunderte, ja tausende Schritte mit Gott gehen. Aber wir brauchen keinen mehr ohne ihn zu gehen. Das heißt, dass Christus uns alle 10, alle 100, alle 1000 Schritte entgegengekommen ist, hat uns bei der Hand genommen, um nun mit uns in unserem Glauben jeden Schritt zu gehen. Denn zu glauben bedeutet bereits, im Wir mit ihm zu leben, in der Beziehung zu leben. Und das ist das, was Gott mit uns vorhatte, als er uns geschaffen hat. gerecht geworden durch den Glauben. Und dann sagt Paulus, dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden, wir haben Shalom. Nun, mit dem Frieden ist das so eine Sache. In der Regel ist für uns als Weltenkinder der Friede eigentlich immer nur Waffenstillstand und wir sind schon froh, wenn wir das als Frieden haben. In Deutschland hatten wir jahrzehntelang keinen Frieden, sondern wir hatten nur einen Waffenstillstand und das hat uns wenigstens die Koexistenz ermöglicht. Das ist aber zu wenig. In unserer frommen Tradition haben wir den Friedensbegriff auch etwas reduziert. Es gibt viele alte Lieder, die ich als solches schätze, bei denen aber manchmal der Eindruck entsteht, beim Frieden ginge es mehr um den Seelenfrieden, den wir in uns selber haben. Das heißt also den Frieden, den ich selbst in meiner stillen Zeit beim Beten und beim Singen habe. Beides gehört dazu. Es gibt keinen Frieden, bei dem gekämpft wird. Und der Friede ist noch nicht bei mir angekommen, wenn er nicht auch mein Herz, meine Seele, meine Gefühle, mein Innerstes erreicht hat. Aber Friede ist im Alten Testament, wie der Begriff Shalom bis heute für Israel signalisiert, etwas ganz anderes. Es ist nämlich eine heilvolle Gemeinschaft. Es ist das harmonische Leben im Wir. Frieden hat man in Israel nicht alleine. Frieden kann keiner für sich haben, sondern Frieden habe ich immer mit Gott, mit anderen. Und das ist das Überraschende, Frieden kann man auch mitten im Kampf haben, mitten in der Anfechtung und mitten im Krieg. Denn es geht beim Frieden um mehr als Gefühle. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Der aus Glauben Gerechte wird leben, das heißt, Leben bedeutet in Hoffnung zu leben. Ein Thema, das uns heute Abend beschäftigen wird, weil wir dort bei Kapitel 8 angekommen sein werden. Und das Kapitel 8 mündet ein in die Betonung der Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit. Das werden wir dort entfalten. Vielleicht stutzen wir aber, weil hier steht, wir rühmen uns. Das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht zu unserem Glaubensverständnis. Sollen Christen sich rühmen? Sollen sie nicht demütig sein? Nun, es ist richtig, wir sollen uns nicht unserer eigenen Werke rühmen. Das hatte Paulus ja im ersten Teil des Römerbriefes schon seinen Gesprächspartnern vorgehalten. Sie rühmen sich dessen, dass sie das Gesetz besitzen. Sie rühmen sich ihres gelebten Lebens. Aber hier ist die Bibel dem Menschen viel näher, als wir denken. Wenn jemand schnell blättert, kann er Jeremia 9, 22 aufschlagen. Wer nicht so schnell blättert, hört einfach zu. So spricht der Herr, Jeremia 9, 22. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Wir können sagen, dass nach der Bibel der Mensch nicht das Rühmen lassen soll, sondern dass nach der Bibel Alten und Neuen Testaments das Rühmen zum Menschsein dazu gehört. Was ist das? Nun, wenn sich jemand rühmt, dann hat er etwas, von dem her er sich versteht. Also jetzt wurden bei uns gerade Examina gemacht. Und wenn dann die Studenten ganz glücklich sind, dass sie bestanden haben, dann ist ihr Mund voll und die Lippen gehen über. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Sie hüpfen also wie ein Clown durch Tübingen und freuen sich ihres Erfolges. Oder wenn einer frisch verliebt ist, dann redet er von der Angebeteten oder umgekehrt von dem Angebeteten zu allen möglichen Anlässen und Gelegenheiten, ob es passt oder nicht, ob es der andere hören will oder nicht. Oder hat jemand ein neues Häuschen gebaut, dann rühmt er sich dessen und freut sich und man merkt, das erfüllt ihn. Was heißt sich rühmen? Sich rühmen heißt, sich von etwas her zu verstehen, sich von etwas her zu verstehen. Etwas zu haben, von dem her man Kraft, Mut und Freude bezieht, Hoffnung bezieht. Wenn ich dich angucke und jetzt nicht indiskret bin, dann kann ich dir unterstellen, du rühmst dich deines kommenden Urlaubs. Nicht? Noch ein, zwei Freizeiten und dann weiß er, dann kommt der große Jahresurlaub. Und so sehr er alle Menschen liebt, Männlein wie Weiblein, wie sie hier sind, wenn es dann doch ein paar zigtausend sind im Jahr, dann sind 14 Tage mal ganz hilfreich. Warum? Was heißt das? Nun, wenn er morgens aufsteht und sagt, was muss ich heute tun und weiß, in 14 Tagen oder wann es ist, beginnt der Urlaub, das gibt einem Kraft. Das heißt also, rühmen sollen wir uns als Christen. Die Frage ist nur, wessen sollen wir uns rühmen? Ja, wir sollen uns der Hoffnung rühmen. Und das wollen wir heute Abend auch ausführlich besprechen. Wie macht man das? Hoffen. Wie kann man sich von etwas her verstehen, was noch gar nicht da ist? Ist ja ein Geheimnis der Vorfreude. Die wirkt, bevor die Ursache richtig da ist. Nicht? Die Vorfreude lebt von etwas, was es noch gar nicht zu sehen gibt, was man nur ahnt, was einem nur versprochen ist. Aber der Paulus ist ein sehr erdverbundener Menschenkenner. Er möchte gar nicht ein Missverständnis aufkommen lassen. Christsein hat nur mit Luftkissenexistenz zu tun. Man schwebt als aus Glauben gerechtfertigter über die Erde. Man rühmt sich nur der Herrlichkeit. Alle Probleme sind gelöst. Ich weiß, als ich als Teenager zum Glauben kam, weil meine erste Assoziation, als ich in die Schule zurückkam, jetzt glaube ich ja, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten, jetzt schreibe ich meine Einser durch Gebetserhörung, das wird alles viel einfacher werden. Und ich war dann etwas irritiert, als die Schule und die Lehrer und der Direktor doch relativ menschlich und normal blieben. Und ich musste mich als Christenmensch erst sortieren. Glaube ich nicht richtig, ist Gott nicht im Himmel oder habe ich was missverstanden? Es war dann Letzteres, deshalb stehe ich auch heute so quietschvergnügt hier, um diese Missverständnisse dann aufzuklären. Deshalb der seltsame Text in 3 bis 5. Er rühmt sich nicht nur der Hoffnung auf das Zukünftige, sondern hier in 3 bis 5 sagt er, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, der Drangsale, der Probleme. Nun müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel von uns abverlangen. Denn das ist erstmal heftig, was hier steht. Wie kommt Paulus zu einer so zugespitzten Formulierung? Nun, er hatte gerade in den letzten Jahren mit der Gemeinde in Korinth zu tun. In Korinth gab es einige Christen, die haben das Evangelium in falscher Weise als frohe Botschaft verstanden, weil sie sagten, wenn du nur richtig glaubst, sind alle Probleme hinter dir. Ein Christ wird nicht krank, ein Christ wird nicht arm, ein Christ wird nicht arbeitslos, du musst nur richtig glauben und beten, dann bist du ein Überflieger. Zungenrede, Krankenheilung, Prophetie haben wir alle, wir reden mit 1000 Stimmen in einem Gottesdienst, es gibt mehr Prediger als Zuhörer bei uns, wir haben absolut Überfliegergottesdienste, das heißt Christsein. Und wenn wir dann noch so ein paar Prozent unter uns haben, die gucken nur etwas irritiert, die sind noch krank, die sind noch nicht so weit im Glauben, dann ist das deren Problem, was kümmert das uns? Denen gegenüber schreibt Paulus in 2. Korinther 10 bis 13 und er muss sich sehr nötigen, ich könnte mich mehr meiner Stärken rühmen als ihr alle. Ich glaube, Paulus war eine durchaus beeindruckende Person. Und auch wenn er schreibt, ich bin nicht so gut in dem, was ich schreibe und in dem, was ich rede, dann war das auch schon wieder raffinierte Rhetorik, denn er war überzeugend und wir spüren es bis heute, dass er es war. Paulus sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, ich habe mehr geheilt als ihr alle, ich habe mit Sicherheit mehr gepredigt als ihr alle, ihr Starken, vermeintlich Starken in Korinth. Aber all das möchte ich gar nicht aufzählen. Wo kommt mein Glaube als Geheimnis? Als Evangelium, als Frohbotschaft so richtig zur Entfaltung. Nicht da, wo mir die Dinge gelingen, sagt er, sondern da, wo ich schwach bin. Wo wird so richtig greifbar, was Geschenkweise heißt, dass mir das Heil geschenkt wird? Nur da, wo ich dem Herrn nicht sage, Dankeschön für dein Geschenk, aber ich habe gerade alle Arme und Hände mit meinen eigenen Leistungen so voll, leg's mir mal auf die Schulter und ich versuche es oben drauf zu halten, sondern wo ich mit leeren Händen dastehe, da wird das Geschenk recht greifbar. Und in 2. Korinther 12, 7 folgende erzählt Paulus von sich, 2. Korinther 12, 7 folgende. Und er sagt den Korinthern, wenn ich mich schon rühme, wenn ich schon angeben soll vor euch, dann mache ich es in ganz anderer Weise, als ihr es erwartet. Ich habe nämlich, um es mal nur anzudeuten, einen Pfahl im Fleisch. Wenn ihr hier Freizeiten macht, nehme ich an, dass ihr auch den Schwarzwald etwas genießt und Wanderungen macht. Und falls jemand von euch so einen richtigen Dorn im Fußballen hatte, dann weiß er endlich, was 2. Korinther 12 bedeutet. Nicht, wenn man einen Dorn im Fuß hat, bei jedem Schritt, egal wie gut der Schuh ist, und je besser der Schuh ist, desto mehr tut es weh, nicht, es sticht bei jedem Schritt rein. Nun, wären wir keine Theologen, würden wir nicht uns den Kopf zerbrechen und Jahre unseres Lebens vergeuden, immer wieder neu zu fragen, was hat der Paulus denn hier für einen Pfahl im Fleisch gehabt? Die einen denken, er war Epileptiker, man kann es nicht ausschließen, wir haben keine Anhaltspunkte. Die anderen sagen, er hatte Migräneanfälle, auch das kann man sich bei dem Ärger mit der Gemeinde gut vorstellen, aber man könnte es nicht beweisen. Die Dritten sagen, vielleicht war es eine Augenkrankheit, weil die Galater mal bereit waren, ihre Augen auszureißen und ihm zu geben. Aber auch das kann man bildhaft verstehen, die Augen sind das Wertvollste. Es geht uns gar nichts an und deshalb hat es Paulus nicht erklärt. Freilich, dieser Pfahl im Fleisch war nicht eine Sünde, also nichts, was ihn wirklich von Gott trennte, sondern es war etwas, was ihn einschränkte als Mensch in seinem Glück, aber nach seiner Auffassung auch in seinem Dienst. Und deshalb hat er dreimal, das heißt nachdrücklich und bestimmt und unüberhörbar, Christus gebeten, nimm doch diese Schwachheit, diese Schwäche aus meinem Leben weg. Diese Einschränkung, die mich abhält vom Glücklichsein, aber mehr noch von meinem apostolischen Dienst, von meinem Leben für dich. Denn je stärker ich bin, desto mehr kann ich mich, Christus, für dich stark machen und einsetzen. Das ist das Missverständnis des Evangeliums. Was hat Paulus in Damaskus erkannt? Er hat nicht erkannt, dass sein Pharisäersein schon das zweite Siegestrepple war. Und wenn er jetzt auch noch ein pharisäischer Christ ist oder ein christlicher Pharisäer, dann hat er endlich seine Goldstufe erreicht und er steht ganz oben bis zum jüngsten Tag. Nein, was er in Damaskus erkannte war, es geht überhaupt nicht um ihn. Es geht um Christus. Es geht nicht um seine Stärke, sondern dass Gottes Stärke erkannt wird. Wir sind immer so schnell dabei, dem Paulus besserwisserig vorzuhalten. Wie kann man auch so blöd sein, dem allmächtigen Gott durch eigene Leistungen gefallen zu wollen? Dadurch, dass wir nie Judenchristen waren, kennen wir diese Gefahr aus unserem eigenen Leben nicht. Vom Händewaschen und vom Essen des einen Vogels oder Nichtessen des einen Vogels was abhängig zu machen, das ist uns relativ fremd. Nicht? Als Schwaben verstecken wir das Fleisch in Maultaschen und dann sind wir Judenchristen oder Heidenchristen. Wir essen sowieso vegetarisch, mindestens nach dem Augenschein. Das sind Probleme, die kennen wir alle gar nicht. Aber kennen wir das nicht vom Innen her noch viel besser? Geht es uns nicht auch so, dass wir meinen, im Glauben wachsen zu müssen, um Gott näher zu kommen? Dass wir uns entwickeln wollen? Und dass wir dann enttäuscht sind, wenn wir plötzlich wie David mitten in unserer Herrschaft erkennen, nicht David als Mörder und Ehebrecher, nicht sich plötzlich fragt, warum habe ich jetzt 30 Jahre lang mit Gott eine Geschichte und habe so viele Psalmen geschrieben, nicht dass sie schon fast aus dem Psalmbuch herausfallen und sie werden noch Jahrtausende nach mir gesungen und gebetet werden und bums, plötzlich entdecke ich mich als einen Mörder und Ehebrecher. Wo ist denn das Glaubenswachstum? Ja, die Frage ist, was soll eigentlich wachsen? Und vielleicht geht es uns auch immer wieder so, wenn wir Bibel lesen oder wenn wir hierher kommen, dass wir den Eindruck haben, wir sollten mal wieder auftanken. Wir haben also einen Tank, im alten Israel nannte man es bei den Propheten eine Zisterne. Das war nämlich eine Wasserquelle, die keine Quelle hatte, sondern einfach nur unten ausgemauert und abgedichtet war. Und da hat man das Regenwasser, also letzte Nacht hätte man sie wieder füllen können hier in Langensteinbach, hat man reingeleitet und in der Zisterne das Aufgetankte dann rausgenommen. Der Prophet Jeremia sagt, Das ist eine doppelte Schuld, die Israel auf sich lädt. Erstens verlassen sie mich, die lebendige Quelle, und machen sich dann auch noch Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser halten können. In Jeremia 2 sagt er das. Das heißt, das Rühmen der Schwachheit ist nicht dahergeredet, so provokant es ist, so schwer es uns auch fällt, sondern das Rühmen der Schwachheit und der Bedrängnisse gründet in der Erkenntnis, es geht im Glauben nicht um mich. Es geht im Glauben um Christus. Ich brauche keinen starken Glauben, sondern ich brauche den Glauben an die Stärke Gottes. Wenn wir Gott sagen, wir möchten im Glauben wachsen, einen größeren Glauben haben, dann vergleich das mal damit, ich nehme uns beiden, weil wir uns gut kennen, dann ist keiner eingeschnappt, egal wie rum die Beispiele funktionieren. Nicht? Also wenn ich zum Andreas sagen würde, um dir zu vertrauen, brauche ich einen großen Glauben, da muss ich erst mal im Vertrauen wachsen. Wäre das ein Kompliment? Nein, das wäre eine Beleidigung. Einen großen Glauben braucht man nur bei Leuten, die nicht zuverlässig sind. Mit Persönlichkeiten, die zuverlässig sind, da braucht man keinen großen Glauben. Da muss man nur erkennen, dass sie zuverlässig sind. Und dann kann man sagen, um dir zu vertrauen, brauche ich kein großes Vertrauen. Du bist vertrauenswürdig. Nur beim Gauner braucht man einen großen Glauben und fällt dann wieder prompt auf die Nase, weil er einen wieder enttäuscht. Paulus nötigt uns geradezu zu einem völligen Umdenken. Es geht nicht darum, dass das fromme Ich immer größer wird in seiner Frömmigkeit, sondern es geht darum, dass das fromme Ich immer kleiner wird. Gott soll uns größer werden und darin wachsen wir. Solange wir noch meinen, wir müssten selber weiterkommen, ist die Gefahr groß, dass wir etwas missverstehen. Dass wir nämlich denken, Gott kann uns besser gebrauchen, wenn wir für uns selbst und so wie man uns sehen kann, sich entwickeln und weiterkommen und unabhängiger werden. Es liegt ja durchaus nahe, dass man das denkt. Wenn wir sagen, Gott ist wie ein Vater, Gott oder Christus ist wie ein Lehrer, er ist der Meister, wir sind die Jüngerinnen und Jünger, dann ist im alltäglichen Leben es natürlich so, man muss erwachsen werden. Erwachsen werden bedeutet, man braucht seinen Vater, seine Lehrer immer weniger. Und so ist die Entwicklung in der Welt, in menschlichen Beziehungen, eine Entwicklung der Verselbstständigung. Aber Gott ist kein Mensch. Gott gegenüber sollen wir nicht selbstständig werden, sondern immer offener und angewiesener. Gott ist nicht ein Mensch wie du und ich, dass er irgendwann einmal erübrigt werden könnte und wir dann weniger Gnade, weniger Geschenk gebrauchen, sondern Gott ist selbst in Person das Leben. Gott ist selbst in Person die Liebe. Und deshalb sollten wir so wachsen, dass wir immer offener werden. Nicht unseren Puls sollen wir fühlen, wenn wir fragen, wo stehen wir im Glauben, sondern Gottes Herzschlag sollen wir fühlen, wie er im Evangelium überliefert ist. Wenn ich wissen will, wer ich bin, dann soll ich nicht in den Spiegel schauen, sondern ins Evangelium. Der Spiegel lügt, denn er zeigt nur eine Hälfte von mir. Er sieht mich nämlich unter Absehung der Liebe Gottes. Nur wenn ich in Gottes Angesicht schaue, nur wenn ich in das Angesicht Jesu Christi schaue, erfahre ich die ganze Wahrheit über mich. Das heißt, dass Paulus uns einlädt, umzudenken. Nicht stärker zu werden, sondern auf eine Weise schwächer. Aber nun nicht in dieser ganz speziell schwäbischen Weise schwächer werden, dass man sagt, wenn wir positiv schon nicht punkten können, dann müssen wir es durch Demut tun. Nach dem Motto, in der Demut macht mir im ganzen Schwabenland und im Schwarzwald keiner was vor. Nicht, ich bin der demütigste Mensch in ganz Baden-Württemberg. Nicht, das ist so eine ganz spezielle Art, wie wir christlich die Demut auf den Kopf stellen und dann auch noch mit unseren Tugenden angeben. Das gerade nicht, sondern wie Paulus es von Christus lernen sollte. Meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Bei Luther steht, lass dir an meiner Gnade genügen. Und diese Übersetzung ist durchaus für unseren Stolz schon eine Zumutung. Und dieses "Lass dir genügen" macht deutlich, das kann ein Kampf sein, loszulassen. Obwohl es doch eigentlich nur was geschenkt gibt, ist es dennoch so schwer, es anzunehmen. Es steht aber eigentlich dort im 2. Korinther 12, Vers 9 mehr. Meine Gnade reicht für dich aus. Und nun denkt, wenn wir nachher, wir diskutieren vorher nicht, dass ihr gleich weglauft, wenn ihr nachher eine halbe Stunde Pause habt für Wasser, Kaffee oder was immer euch bewegt, dann denkt man an all das, was euch in eurem Leben nicht gefällt, was ihr ändern wollt, was Inhalt eurer Fürbitte ist: Herr, nimm es doch weg. Und dann hört das, was Christus sagt: Ich bin in meiner Liebe genug für dich. Das, was ich dir schenke, ist eine hinreichende Antwort. Und dann ist es wichtig, nicht nur zu sagen, lass dir doch endlich genügen an meiner Gnade, sondern die Verheißung in diesem Zuspruch zu hören. Denn es ist Trost, kein Befehl. Ich bin selbst die Antwort, nicht nur auf deine Fragen, sondern auf die Frage, die du bist. Ich bin die Lösung, nicht für die Probleme, die du hast, sondern für das Problem, das du selber bist. Denn unsere Not sitzt viel tiefer, als dass sie einfach weggenommen werden könnte. Nun, einen Blick muss ich noch schnell, bevor wir gleich dann ins Gespräch kommen, auf die Verse 6 bis 11 lenken. Wie kann Paulus so bescheiden sein? Wie kann Paulus so gewiss sein? Nun, er ist sich deshalb gewiss, weil er in Damaskus in Christus nicht nur einen Richter erkannte, das auch, denn Christus hat ihn überführt seines ganzen Lebens, sondern er hat im Angesicht Jesu Christi Gottes Liebe erkannt. Nun ist die Rede von Gottes Liebe für uns eine Selbstverständlichkeit. Und deshalb legt Paulus nach, weil es damals schon so war, dass man Liebe so schnell missverstehen konnte. Von was für einer Liebe ist hier die Rede? Es ist Gottes Liebe zu uns, als wir schwach waren, als wir Gottlose waren, als wir Sünder waren, Vers 10, als wir Feinde waren. Das heißt, Gott liebt nicht die, die ihn lieben. Das würde er auch tun, wenn es welche gäbe, aber die gibt es nicht. Gott liebt nicht seine Freunde. Das würde er natürlich auch tun, aber es gibt keine. Gott liebt uns nicht, wenn wir gerecht sind. Das würde er auch tun, aber wir sind es nicht. Sondern Gottes Liebe ist darin einmalig, dass sie den erklärten Feinden gilt, den Unfähigen. In der Pädagogik, in der Seelsorge nennen wir eine solche Liebe, von der hier in Reinform die Rede ist, eine nicht konditionierte, eine nicht an Bedingungen geknüpfte, eine nicht bedingte Zuwendung und Liebe. Und hier liegt nun ein Problem, warum wir dem Paulus in dem, was ihm das Herzensanliegen ist, nur so schwer zu folgen vermögen. Wir haben eine solche Liebe in unserer Biografie vielleicht großenteils, wir haben nicht die Gelegenheit, uns alle näher kennenzulernen, sonst könnten wir im privaten Gespräch das austauschen. Aber viele von uns werden sagen, wenn sie ehrlich auf ihr Leben schauen: Bei Menschen habe ich solch eine Liebe nie erlebt. Dass wir Liebe erlebt haben, ist klar. Wären wir nicht geliebt worden, könnten wir heute gar nicht hier sitzen, denn ein Mensch kann physisch nicht überleben ohne ein Minimum an Zuwendung. Im äußeren Sinne, aber auch im seelischen Sinne. Und bei makaberen Menschenversuchen, bei denen man versucht hat, kleine Kinder nur zu wickeln und ihnen Essen zu geben, aber keinerlei Kommunikation und Zuwendung ihnen gegönnt hat, sind diese Kinder gestorben. Das heißt, ein Minimum an Zuwendung haben wir alle erfahren, aber mit Sicherheit zu wenig. Und so steckt in uns immer noch der Widerhaken drin. Wenn du Liebe willst, musst du von dir aus etwas dafür tun. Du musst liebenswert und liebenswürdig sein. Und nur wenn du liebenswürdig bist, bekommst du auch Anerkennung. So habe ich es im Kindergarten erlebt, so habe ich es im Familienkreis erlebt, so habe ich es in der Schule erlebt. Und als ich als junger Mann in den CVM kam, da war alles besser als in der Schule, aber es war doch nicht anders. sondern die Frechsten, die bei der Schlägerei immer noch oben lagen, die waren anerkannt. Jemand, der nicht auf den Mund gefallen war, der war derjenige, der hervorstach. Und die anderen, die ein bisschen bescheiden waren, die ein bisschen zurückgenommen waren, die ein bisschen schwächlich waren, kamen unter die Räder und unter die Füße. Ja, auch in unserer Gemeindearbeit ist es so. Die, die es nicht brauchen, kriegen die meiste Anerkennung. Und die, die es am nötigsten brauchen, die stehen am wenigsten vorne und haben am wenigsten Anerkennung. In der Schule war es schon so, die schönste Frau der Klasse, nicht wie man so Zwölfjährige als Frauen bezeichnet, nicht, die hatte 30 Verehrer, das waren also alle Männer der Doppelklasse Latein und Französisch. Und all die anderen Schönheiten, die Gott ja nicht weniger liebevoll geschaffen hatte, die passten nicht ins Klischee und sie hatten weniger Anerkennung. Und umgekehrt. Menschliche Liebe kann brutal sein. Sie ist nämlich an dem liebenswerten Auftritt, Aussehen, an der Leistung orientiert. Dass wir nicht alle das Evangelium sofort als befreiend erleben, das liegt daran, dass uns die Analogielosigkeit, die Unvergleichlichkeit der Liebe Gottes noch nicht sofort bewusst ist. Gott liebt uns selbst, wenn wir glauben, aber er hat uns schon vollkommen geliebt, bevor wir glaubten. Gott liebt uns vollkommen, wenn wir nach ihm fragen, aber er liebt uns auch vollkommen, wenn wir nicht nach ihm fragen. Das, was Paulus hier in diesen Versen deutlich macht, ist, wie gewiss ist Gottes Liebe für uns. Als wir seine Feinde waren, hat er uns vollkommen geliebt. Dann kann das, was er jetzt für uns hat, nicht weniger sein. Wir sind jetzt durch seine Liebe ja zu seinen Freunden geworden. Christus war bereit, das Schwerste zu geben, sein eigenes Leben. Wie viel leichter und gewisser gibt er jetzt aus der Fülle seiner Auferstehung und rühmt sich dessen, was der Vater ihm geschenkt hat, wie wir vorhin so schön vom Rühmen gesprochen hat. Und in Vers 9 und 10 bringt es Paulus dann doppelt auf den Punkt. Wenn wir in Christi Sterben schon alles haben, wie viel mehr werden wir durch seine Auferstehung haben? Wenn er bereit war, das Teuerste zu geben und in den Tod zu gehen für uns, wie viel gewisser lässt er uns jetzt an seinem Leben teilhaben. Als wir Feinde waren, da hat er uns vollkommen geliebt. Dürfen wir dann nicht gewiss sein, dass er uns als Versöhnte immer vollkommen liebt? Das Rühmen des Paulus beginnt mit dem Rühmen der zukünftigen Hoffnung. Die haben wir noch nicht besprochen, das wird noch kommen. Das Rühmen geht weiter in einer provokanten Weise, die sich von Korinth her erklärt, dass er sagt, ich rühme mich auch meiner Bedrängnisse und Anfechtungen. Denn immer wenn ich schwach bin, dann merke ich, wo ich wirklich stark bin. Immer dann, wenn ich angefochten bin, bin ich nicht versucht, mich von mir selbst her zu verstehen. Wenn mir die Dinge misslingen, dann kann ich schon nicht missverstehen, dass es Gott ist, der durch mich wirkt und ich vermische nicht Gottes Wirken mit meinen eigenen Leistungen. Aber in Vers 11, ich rühme mich nicht nur der Zukunft, ich rühme mich nicht nur meiner Gegenwart, sondern ich rühme mich Gottes. Liebe durchdringt die Geschenke und nimmt den Geber in den Blick. Das heißt nicht, dass die Geschenke Gottes ignoriert werden sollten. Wenn ich meine Frau im Krankenhaus besuchen würde, glücklicherweise ist sie kerngesund zu Hause, muss heute nur arbeiten, das ist also nicht der Grund, dass sie nicht da ist, würde ich also sie im Krankenhaus besuchen und würde ihr Blumen mitbringen. Was wäre meine Hoffnung? Nun, sie weiß die Blumen zu würdigen, schnuppert an den duftenden Rosen, die es glücklicherweise ja wieder gibt, und dann lässt sie sie ins Wasser stellen und hat ein bisschen Zeit für mich. Es gibt zwei Möglichkeiten ihrer Reaktion, die mich sehr irritieren würde. Das Erste, wenn sie mit ihrer ersten zurückgewonnenen Kraft aus dem Bett springt, auf den teuren Rosen, ihr wisst, was so Rosen heute kosten, nicht? D-Mark in Euro 1:1 und noch eins draufgelegt, würde mit ihren Pantoffeln auf den Rosen rumhüpfen und sagen, ich rühme mich nicht deiner Geschenke, ich will mich nur deiner Liebe rühmen. Da würde ich sagen, oh, das hättest du auch vorher am Handy sagen können, dann hätten wir uns das Geld gespart. Das heißt also, das Vernichten des Geschenkes ist ja nicht im Sinne des Gebers. Das andere wäre aber natürlich genauso dumm, wenn sie nur Nase und Augen für dieses Geschenk hätte und würde mich ganz vergessen. Und wenn ich dann zu euch fahren muss, weil ich ja hier mit euch zusammen die Zeit verbringe und sage, jetzt muss ich aber weggehen. Und sie sagt, du kannst gehen, ich habe ja die Rosen. Da würde ich irgendwie mit einem komischen Geschmack auf die Autobahn fahren und sage, irgendwas lief jetzt auch schief. Bei Gott machen wir immer etwas falsch. Entweder wir meinen, besonders fromm zu sein, wenn wir seine Geschenke gering achten. Dann sagen wir Ehe, Kinder, Arbeit, Reichtum, Gesundheit, alles schlecht, lenkt uns nur vom Glauben ab. Und Gott sagt, ja, warum mache ich mir so eine Mühe, dir das alles zu schenken, wenn du dann drauf rumtrampelst? Oder das andere, jetzt geht's mir gut, was brauche ich Gott? Dann sagt sich Gott wieder, jetzt ist was schief gelaufen, denn ich habe in meiner Liebe mir ausgedacht, wie kann ich die Person verwöhnen, meine Liebe ihr zeigen, und entweder sie hat keine Augen für das Geschenk oder sie setzt das Geschenk absolut. Es wäre schön, wenn wir heute Abend, wenn wir in die Nacht hineingehen, tatsächlich durch das Rühmen der Hoffnung, über das Rühmen selbst in unseren Drangsalen und Schwachheiten zu dem Rühmen Gottes selber vordringen würden. Wenn der Inhalt unseres Glaubens nicht mehr unsere Frömmigkeit ist, sondern Gott. Wenn der Inhalt unseres Glaubens nicht mehr unsere Liebe und unser Wachstum ist, sondern Gottes Liebe und seine unermessliche Herrlichkeit. Gedankenstrich.